Liebe Schwestern und Brüder, es war im Oktober 2019. Da hat ein Mann, ein 62-jähriger Mann, ist wirklich passiert, seinem Freund geholfen. Der war gerade dabei, an seinem Auto rumzuschrauben und es musste was geschweißt werden. Das Problem war, innerhalb kürzester Zeit ging dann das ganze Auto in Flammen auf. Es hat nicht lang gedauert, dann war nicht nur das Auto in Brand, sondern auch die Scheune, die rund um das Auto stand. Und dann kommt es noch schlimmer, nämlich 140 Feuerwehrleute haben es nicht geschafft, dieses Auto zu löschen, die Scheune zu löschen. Nein, das gesamte Anwesen, der ganze Bauernhof ist abgebrannt. Eine fatale Kettenreaktion. Eine weitere Begebenheit. Im Oberbergischen Land hat ein junger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er ist auf den Grünstreifen gekommen, gegen die Leitplanke und auch noch gegen einen Baum geknallt. Ihm ist nichts passiert, unverletzt. Das Problem war nur, als er so volle Kanne gegen diesen Baum gerauscht ist, ist der Baum in der Mitte in zwei gebrochen und der Stamm, der ist dann durch die Luft geflogen. Da, wo der Stamm gelandet ist, stand gerade eine Ente. Die war dann tot. Kettenreaktionen. Zwei Szenen, die uns zeigen, dass kleine Ereignisse manchmal ganz schön große Folgen haben können. Oder dass auch Unbeteiligte wie diese Ente mitten ins Geschehen hineingezogen werden. Bei unserem heutigen Predigttext, finde ich, ist das ganz ähnlich. Gerade noch war Jesus ja in einem Haus unterwegs, dessen Dach ja die Freunde abgedeckt hatten, den Mann runtergelassen hatten. Jesus hat ihn geheilt, er hat ihm die Sünden vergeben und dann sollte es weitergehen. Aber halt, das Besondere da war ja, zuerst wurden die Sünden vergeben und dann wurde der Mann geheilt, als Ausweis dafür, dass Gott alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Ein Zeichen von göttlicher Vollmacht. Und den Pharisäern war das natürlich ein Dorn im Auge. Was maßt der sich eigentlich an? Was glaubt er eigentlich, wer er ist? Jesus verlässt dann die irritierte Menge und er konstatiert, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Jesus sieht auch, aber keine seltsamen Dinge, sondern den Levi, den hat er im Blick. Levi, der dann auch unter dem Namen Matthäus bekannt ist. Nach dem Besessenen in Kapernaum, der Heilung des Aussätzigen und dem Gelähmten, jetzt die vierte Person, die mit Jesus in Verbindung kommt. Die vierte Person, der sich Jesus barmherzig zuwendet. Dämonen, soziale Ächtung und körperliche Krankheit sind kein Hindernis für Gott und für seine Liebe. Und da bleibt es nicht bei Oberflächlichkeiten und irgendwie einem flüchtigen Blick. Schon im 1. Samuel-Buch hören wir ja von diesem Wesenszug Gottes. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wenn Jesus einen Menschen anblickt, dann ist das mehr als so ein flüchtiger Blick, als so eine oberflächliche Begegnung. Jesus sieht uns Menschen mit allem, was da ist, mit der ganzen Persönlichkeit, mit allen Gaben und Talenten, mit dem, was wir von Gott mitbekommen haben, aber auch mit den Fragezeichen im Kopf, mit den bohrenden Zweifeln und der Enttäuschung. Er sieht unsere Müdigkeit, wenn wir uns bemühen, ja ein anständiges christliches Leben zu führen und dann doch immer wieder feststellen müssen, ich schaff's doch nicht. Er sieht auch die Sorge um die Kinder, um die Enkel, um die Frage, in was für einer Welt werden die denn mal leben? Wird's immer schlimmer? Und er sieht uns, wenn wir von anderen Menschen übersehen werden. Das ist ja das Einzigartige bei Gott. Er sieht uns nicht nur, wir sind auch angesehen bei ihm. Und das hat ja auch schon die Magd Hagar erleben dürfen. Nachdem ihre Chefin Sarah ja keine Kinder bekommen hat, hat sie gesagt zu ihrem Mann Abraham, ah, probier's mal mit der Magd. Prompt hat's geklappt und Sarah wurde eifersüchtig. Sie hat Hagar gedemütigt und sie hat nur noch eine Lösung gesehen. Ab in die Wüste, weg von zu Hause. Dort ist ihr dann der Engel des Herrn begegnet, an der Wasserquelle, und er hat ihr verheißen, dass sie viele Nachkommen haben wird. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gesehen werden, angesehen werden, das galt nicht für die Zöllner zur Zeit Jesu. Das waren ja schon so die Halunken, die Mafia mehr oder weniger. Juden, die beruflich mit den Römern gemeinsame Sache gemacht haben. die im Auftrag der Römer das Geld eingetrieben haben und einiges dann noch für sich so hintenrum einbehalten haben. In den Augen von der religiösen Elite, von den Pharisäern, war das ein Skandal. Wie konnte ein Jude nur mit den Römern zusammenarbeiten? Das Geld hat gelockt und dann lässt man ja gern mal moralische Vorstellungen irgendwie beiseite. Die Worte, die Jesus an Levi richtet, die sind ja wirklich kurz und knapp. Die entscheidende Szene, das sind zwei Sätze nur. Lukas hat sie aufgeschrieben. Lukas, der uns am Anfang von seinem Evangelium auch sagt, dass er wirklich historisch berichten möchte. Er möchte sagen, was ist passiert. Und ich glaube, deshalb formuliert er auch so kurz und prägnant. Lukas, also praktisch der erste biblische Historiker und Kirchengeschichtler, der die Biografie von Jesus aufschreibt und dann später auch die erste Kirchengeschichte, die Apostelgeschichte, aufgeschrieben hat. Bestimmt deshalb verzichtet Lukas dann auch auf die Ausschmückungen und auf das große Drumherum. Nur zwei Verse, folge mir nach. Und er, Levi, verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Eine Glaubensgeschichte wie aus dem Bilderbuch. Oder, liebe Apis, also so würde ich es mir eigentlich auch wünschen. Man sagt irgendwie, Leute glaubt, folgt Jesus nach und zack, die machen das alle. Nicht schlecht. Ich glaube, es gibt Millionen Wege zu Jesus Christus. So viele, wie es Menschen gibt, aber nur einen Weg zu Gott. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb der Lukas das hier so kurz beschreibt. Es geht gar nicht um das Detail, wie das genau passiert, weil das bei jedem Menschen ganz einzigartig passiert, so wie wir ja auch unterschiedlich sind. Aber doch der eine Weg zu Gott durch Jesus Christus. Und Levi, der hört und Levi folgt nach. Und ab sofort gehört er jetzt auch zu den 12 Jüngern. Und der Name Matthäus, der offenbart es auch nochmal. Gabe Gottes. Jesu Wort, das hat Wirkmacht. Und so wie Gott der Vater ganz am Anfang gesagt hat, es werde Licht und dann auch wirklich Licht geworden ist, so geht es weiter. Auch bei Levi. Er hört den Ruf und er handelt dann auch so. Das ist die Wirkmacht des Wortes Gottes, das nicht leer zurückkommt. Das bewirkt, was Gott will, das ausführt, wozu es gesandt ist. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge geschrieben: Nachfolge ist Bindung an Christus. Weil Christus ist, darum muss Nachfolge sein. Nachfolge ist gebunden an den Mittler. Und wo von Nachfolge recht gesprochen wird, dort wird von dem Mittler Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gesprochen. Nur der Mittler, der Gottmensch, kann in die Nachfolge rufen. Der Ruf in die Nachfolge, der bedeutet für Levi ja auch tatsächlich, dass er alles andere zurücklässt. Mit seinem Beruf kann er so nicht mehr weitermachen, mit seinem bisherigen Umfeld, mit den Freunden, mit den Bekannten. Was Levi hier macht, das ist so eine komplette 180-Grad-Wendung. Da ändert sich alles in seinem Leben. Von Christus angesprochen wird ihm klar, so geht es nicht mehr weiter. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Jetzt bin ich gefragt, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Mit Jesus oder ohne Jesus. Aber die Liebe Gottes, die ist einfach zu überzeugend, zu überragend, als dass Levi was anderes tun könnte. Er kann sich nicht mehr in seinem Zollhäuschen irgendwie verschanzen. Vielleicht hat Levi aber ja auch schon genug gehabt und hat nur darauf gewartet, dass jemand ihn wegholt von dieser Arbeit. Es gibt ja noch eine weitere Geschichte, in der Jesus mit einem Zöllner zu tun hat, mit Zachäus, einige Kapitel später im Lukas-Evangelium. Aber Zachäus war nochmal eine andere Nummer, der war ja Oberzöllner, also in der Hierarchie mindestens 2, 3 Stufen höher als jetzt Levi. Bei Zachäus, da ist es ja Jesus selbst, der sagt, Zachäus, komm eilends herunter, die Liebe Gottes, die jetzt immer eilig, komm eilends herunter, ich muss in dein Haus einkehren und mit dir das Mahl halten. Bei Levi, da ist die Bewegung genau umgekehrt. Levi gibt selber das Fest. Levi lädt selber Jesus ein. Und dabei wird dann auch diese Kettenreaktion sichtbar, von der ich vorhin gesprochen habe. Dass Jesus Levi sieht, das bringt den Stein ins Rollen. Damit fängt alles an, weil Gott den ersten Schritt macht. Nicht, weil wir es irgendwie aus uns raus tun könnten, sondern weil es Gott tut. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Der Startpunkt, der ist gesetzt. Und aus lauter Freude über diesen Anfang schmeißt Levi dann diese große Party. Und sein Umfeld, das ist dabei. Die Arbeitskollegen, die Freunde. Und bei diesem Festessen kommen die dann auch mit Jesus in Verbindung. Mit Menschen am Tisch sitzen, reden und essen und dann auch über den Glauben sprechen, eine wunderbare Sache. Und wenn es dann gelingt, ist das, was mir so unheimlich wichtig ist, Jesus, auch meine Freunde, die mir auch wichtig sind, wenn das zusammenkommt, besser kann es doch eigentlich gar nicht laufen. Das ist wieder eine Geschichte der besonderen Hinwendung Gottes zu den Verlorenen, zu denen, die außerhalb stehen, zu den Zöllnern und Sündern. Davon berichtet Lukas reihenweise in seinem Evangelium. Und Essen ist auch so eine Art wie praktizierte Sündenvergebung. Denn im Judentum galt es als absolut daneben, mit Leuten am Tisch zu sitzen, die Sünder waren. Die haben nicht dazugehört. Das ging nicht. Und deshalb heißt es dann auch über Jesus, dass er ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder sei. Klare Worte. Aber Jesus antwortet auch auf diese Kritik. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Wenn ein Steuereintreiber, also ein Finanzbeamter, die man natürlich nicht mit heutigen Finanzbeamten vergleichen darf, das muss man zur Ehrenrettung des Berufsstandes dann schon auch sagen, dann deutet es natürlich darauf hin, auf das, was Jesus im Kern eigentlich als Auftrag hat. Die Menschen, die nicht zur Gemeinschaft dazugehören, in diese Gemeinschaft mit reinzunehmen. Dass die Ausgeschlossenen mit eingeschlossen werden in die Gemeinschaft. Und das wünsche ich mir auch für unsere Gemeinden. Und ich habe beim Vorbereiten irgendwie gedacht, das wäre ja jetzt einfach, irgendwie so die Botschaft und wo ist jetzt das, was uns piekst, was uns vielleicht auch irgendwie im Magen liegt. Früher waren die Zöllner und die Aussätzigen das Problem. Und wer ist das heute? Um wen würde ich am liebsten einen Bogen machen und die Leute vielleicht, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht in der Kirche, in der Gemeinschaft mithaben wollen? Ist es der Mann, der glaubt, dass Corona nur eine Erfindung von der Pharmaindustrie ist? Ist es die Frau, die aus frommem Elternhaus stammt und die sich zu Frauen hingezogen fühlt? Ist es der Mann, der Ehebruch begangen hat? Ist es der Jugendliche, der gern mal einen über den Durst trinkt? Ich glaube, die Liste könnte man wirklich beliebig fortführen. Und ich glaube, dass das genau den wunden Punkt berührt, dass auch ich ausgrenzend werde, wenn ich so über andere Menschen denke. Und wenn ich dann von Jesus her, von dieser Geschichte drauf schaue, dann gewinne ich den Eindruck, dass Jesus gerade diese Menschen in unseren Gemeinden und Gemeinschaften auch haben will. Die Prostituierten, die Obdachlosen, die Querdenker, die Alkoholiker, den Mann, der mit Pornografie kämpft, den Jungen, der Ballerspiele am Computer spielt. Aber was wird denn aus unseren Gemeinden, ruft mein inneres Ich dann irgendwie laut auf. Ja, ich glaube, dann wird einiges aufgewirbelt. Wenn die harte Realität des Lebens auf unsere Gemeinden trifft, dann wird das, glaube ich, aber auch zu einem Test, ob wir so sind wie die Pharisäer oder ob wir uns wirklich das was kosten lassen, dass auch wir zu Jesus gehören dürfen. Gilt nämlich die Barmherzigkeit Gottes nur für uns oder auch für die anderen? Oder gibt es schon wieder eine Bedingung? Zu uns darf nur kommen, wer schon das und das und das erreicht hat. Wer schon das geschafft hat. Wer schon umgekehrt ist. Wer schon bereut hat. Wer sein Leben verändert hat. Was, wenn gerade Gemeinde und Gemeinschaft der Raum ist, wo Menschen heil werden dürfen. Wo Menschen durch die Gemeinschaft erleben und von Gott verändert werden. Wenn wir der Raum sind, wo Menschen, die auf völlig irrigen Wegen unterwegs sind, zu Christus geführt werden. Und wenn sich dann ihr Leben verändert und wenn sich dann Einstellungen und Verhaltensweisen auch verändern. Wenn wir nicht auf Regeln und Gebote als erstes pochen, sondern voller Erbarmen ein bedürftiges Herz sehen und dann auch annehmen. Und dann eben auch diesen Raum aufmachen, wo Veränderung möglich ist. Liebe und Wahrheit, das gehört zusammen, das lässt sich nicht trennen. Und ich glaube andererseits auch, dass es nicht gerade lieb ist, wenn wir Menschen nur von der Liebe Gottes ganz groß erzählen, aber dann den Anspruch Gottes, die Kosten der Nachfolge, dann verschweigen. In der ersten These von den 95, die Martin Luther 1517 veröffentlicht hat, da heißt es, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Da wollte er damit sagen, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sein soll. Das ist, glaube ich, die zweite Sache, die die Pharisäer ausblenden. Wer zum Glauben gekommen ist, der wird ja leider weiterhin sündigen. Luther hat das auf Lateinisch gesagt, simul justus et peccator, zugleich Sünder und zugleich gerecht, also andersrum, zugleich gerecht und zugleich Sünder. Das ist unsere Realität als Christenmenschen. Paulus hat gesagt, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Deshalb ist Jesus Christus gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen. Und ich lese jetzt die folgenden Verse 33 bis 39. Die Frage nach dem Fasten. Sie aber sprachen zu ihm: Die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger essen und trinken. Jesus aber sprach zu ihnen: Könnt ihr denn die Hochzeitsgäste fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen ist. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis: Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das Neue, und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die haben sich also nicht zufrieden gegeben mit der Antwort von Jesus. Das, was ich gerade gelesen habe, ist die direkte Folge von dem, was wir davor gehört und besprochen haben. Sie fragen ein zweites Mal nach und probieren es jetzt von der anderen Seite. Hey Jesus, Mensch, also die Jünger von Johannes dem Täufer und auch die, die den Pharisäern nachfolgen, die fasten doch auch. Und wer fastet, der betet. Ihr und sie merken vermutlich, was dahinter steckt. Diese unaufgeforderte Aussage: Jesus, wenn deine Jünger nicht fasten, dann beten die vermutlich nicht. Und wer nicht betet, der tut nicht Gottes Gesetz. Und damit seid ihr völlig weg vom Schuss. Euch kann man nicht ernst nehmen. Was soll das? Eine versteckte Provokation. Und umgekehrt natürlich: Leute, wir sind die Pharisäer. Nehmt euch mal ein Beispiel an uns. Wir haben's, wir wissen's und wir fasten auch. Und Jesus, der antwortet ganz trocken: Leute, der Bräutigam ist da. Ich bin der Bräutigam. Kapiert ihr es nicht? Die Hochzeitsgäste, die können nicht fasten, wenn der Bräutigam da ist. Um was geht's hier? Natürlich das biblische Motiv, dass die Gemeinde die Braut ist und Christus der Bräutigam. Jesu Gegenwart steht für Freude im Übermaß, für den Shalom-Frieden, den er gibt. Eine Zeit mit Fest, mit Tanz, mit gutem Essen. Das Fasten war ja dagegen eine Bußleistung. Etwas, wenn die Beziehung mit Gott nicht in Ordnung war, wenn sie nicht im Reinen war. Ich habe mal nachgeguckt, anscheinend haben die Pharisäer zweimal in der Woche gefastet. Also zweimal die Woche. Darüber hinaus dann noch am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur-Fest. Das ist der Tag, wo der Hohepriester einmal eben im Jahr das Blut von einem unbefleckten Lamm an die Kaporet, an die Bundeslade, da ganz oben an diesen Deckel sprengen darf, zur Sühne. Und zugleich hat man noch so einen Bock genommen, dem die Hand aufgelegt und den ja dann in die Wüste geschickt, der Sündenbock, der dann die Schuld wegtragen sollte. Aber das macht ja irgendwie wenig Sinn, wenn jetzt der Messias da ist, wenn es diese Gottesgemeinschaft gibt, da irgendwie noch was bewirken zu wollen. Zugleich kündigt Jesus aber ja auch an: Es wird eine Zeit kommen, wo ich von euch weggenommen bin, wo der Bräutigam weg ist. Und in dieser Zeit leben wir jetzt, in der Zeit nach der Himmelfahrt von Jesus. Zugegeben, schon 2000 Jahre, aber wir leben jetzt in dieser Zeit, wo Jesus nicht mehr leiblich greifbar ist, nicht mehr sichtbar auf der Erde, was ich mir doch manchmal wünschen würde. So Jesus Auge in Auge und dann mal was nachfragen und mal klären. Ich glaube, das kennt ihr, das kennen sie auch. Und wo ist er jetzt? Er sitzt zur Rechten Gottes, bis er wiederkommen wird auf diese Erde. Für die Jünger war das damals jetzt auch keine Neuigkeit, das wussten sie. Jesus hatte ihnen das schon immer wieder gesagt. Er hat sie darauf vorbereitet, auf diesen Leidensweg. Und er hat gesagt, Leute, dann kommt der Paraklet, der Heilige Geist. Luther sagt Tröster. Stimmt im Griechischen nicht ganz so, aber ist okay. Der Tröster kommt und der wird euch weitererzählen von mir. Der wird euch daran erinnern, was ich euch gesagt habe. Und einen Vorteil hat es natürlich. So als irdischer Jesus kann ich nur an einem Ort sein. Aber durch den Heiligen Geist kann er weltweit bei allen Menschen zur gleichen Zeit sein. Deshalb sagt Jesus dann auch, es ist gut für euch, dass ich weggehe, weil dann kann der Tröster, der Heilige Geist, dann auch kommen. Und was ich bemerkenswert finde, Jesus bezeichnet seine Jünger als die Hochzeitsgäste. Das ist ja was Besonderes, wenn man bei einer Hochzeit eingeladen ist und dabei ist. Und das zeigt auch, die Jünger, die sind ganz nah an Jesus dran. Im Griechischen steht übrigens nicht das Wort Gäste, sondern wörtlich eigentlich Söhne des Brautgemaches, also die Menschen, die dem Bräutigam am allernächsten stehen, die besten Freunde. So hoch schätzt uns Jesus ein, so sehr sind wir bei ihm angesehen. Und was ist jetzt mit dem Fasten? Ist das jetzt aufgehoben oder sollen wir jetzt doch noch fasten? Jesus sagt ja, in seiner Gegenwart braucht es dieses Fasten nicht. Aber jetzt, wie gesagt, ist Jesus ja weg, in jenen Tagen, hat er gesagt. Von daher, wenn jetzt die Frage wäre, darf man denn heute noch fasten? Ja, darf man. Die Frage ist, glaube ich, eher, was machen diese geistlichen Übungen und Programme und was es so gibt mit uns? Denn das war ja das Problem von den Pharisäern. Die haben einmal gelernt, Fasten ist gut und komme, was wolle, wir fasten jetzt einfach immer. Der Maßstab für alles, was wir im Glauben tun und was wir auch regelmäßig tun, muss Jesus sein. Es geht mir auch mit den Losungen so. Ich habe da im Studium immer mal wieder mit Kommilitonen gestritten, weil wir uns nicht einig waren, ob die Losungen jetzt was Gutes sind oder ob sie nicht manchmal so fast wie so ein christliches Horoskop auch sind. Weil ja nur eine bestimmte Anzahl von positiven Versen in den Losungen vorkommt. Und weil man dann manchmal schon auch denkt, ha, vielleicht ist es ja wirklich für mich. Und um dem zu wehren, ich habe es auch schon erlebt, dass ich an einem Tag, wo ich irgendwie wusste, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, dann war da ein Bibelvers und es hat super gepasst und ich habe mich entschieden und es war das Richtige. Aber wo stehen wir vielleicht wirklich in der Gefahr, dass die geistliche Übung, das, was wir irgendwie eintrainiert haben, dass das wichtiger wird als Jesus selbst? Ich glaube, darauf weist er uns an dieser Stelle hin. Und wie ist es mit dem Fasten heute? Die 40 Tage zwischen Aschermittwoch und Ostern, die halten ja manche doch noch die Fastenzeit. Aber jetzt eher unter so Programmen wie 7 Wochen ohne oder 7 Wochen mit, je nachdem. Manche verzichten auf Süßigkeiten, andere fasten Alkohol oder lassen ihr Handy für einige Tage ausgeschaltet. Fasten, das heißt ja, sich vorzubereiten, sich innerlich zu reinigen und Raum und Platz zu schaffen für das, was kommt. Ob jetzt Ostern oder dann die Fastenzeit, die es ja im Advent auch gibt, die aber nur allzu sehr vergessen worden ist. Ich weiß nicht, können Sie, könnt ihr mal kurz die Hand heben, wer das noch kennt, diese Fastenzeit vor Weihnachten, so im Advent, auch 40 Tage? Okay, ja. Ja, geht mir ähnlich. Ich bin erst im Studium drauf gestoßen, also hat wirklich lang gedauert. Und ja, irgendwie schade, dass das so in Vergessenheit geraten ist. In dieser Woche waren der Herr Stahl und ich auf dem Pfarrkonvent in Freudenstadt. Und aus Leipzig war der Professor Zimmerling da. Und wir haben mit ihm gesprochen, was Gemeinden jetzt brauchen in Zeiten nach Corona und was irgendwie wichtig ist für die Gemeinden. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen, dass er erzählt hat von Universitätsgottesdiensten. Und er hat gesagt, da waren viele junge Menschen und wir haben Einzelbeichte angeboten. Gibt es ja bei uns in Württemberg, also habe ich noch nie gehört im Gottesdienst Einzelbeichte. Und da sind so viele junge Menschen mit nach vorne gekommen. Und die wollten eigentlich nicht nur Beichte, die wollten eigentlich ein richtiges Seelsorgegespräch. Beichte und Fasten, das hängt ja auch ganz eng zusammen. Und es hat es mir deutlich gemacht, unsere Seele, die braucht Raum, um wieder loszulassen, um Sachen bei Jesus abzugeben und wieder neu und gestärkt in den Alltag zu gehen. Aber zurück zur Antwort Jesu, denn der fügt jetzt seiner kurzen Antwort noch Gleichnisse hinzu. So einfach, um das Ganze abzuschließen. Und irgendwie nicht ein Gleichnis, nicht zwei, sondern gleich drei Gleichnisse. Vielleicht hält dreifach genäht auch dreifach, ich weiß es nicht. Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das Neue und der Lappen von Neuem passt nicht auf das Alte. Das Lukas-Evangelium ist ja bekannt dafür, dass es reihenweise von Gleichnissen erzählt. Vom reichen Mann, vom armen Lazarus, von der kostbaren Perle, von den verlorenen Söhnen und vom reichen Kornbauern und so weiter. Aber das erste Gleichnis im Lukas-Evangelium, das ist jetzt an die Feinde Jesu, an die Pharisäer gerichtet. Das fand ich spannend. Gleichnisse waren ja eine perfekte Möglichkeit in einer Zeit, wo man eben nicht genügend Papier und Schrift hatte, wo die Leute nicht gut genug lesen und schreiben konnten, Sachen weiterzugeben. Diese eindrücklichen Bilder, diese Sätze, die man sich gut merken kann, vieles, was sich wiederholt. Das hat gut gepasst. Und deshalb hat Jesus das vermutlich an der Stelle auch gesagt. Denn irgendwie ist klar, wer wird denn ein neues Kleid verreißen, um dann so einen kleinen Flecken zu nehmen und aufs alte drauf zu machen? Ich denke heute Morgen an die Konfirmanden, die wir konfirmiert haben. Also von den schönen Anzügen und dem Kleid, puh, das wäre schon blöd, also das Neue da kaputt zu machen, um dann vielleicht an der Hose vom Vater irgendwie was zu flicken oder zu stopfen. Und damit meint Jesus dann auch, Leute, das Fasten, das hat zum alten Kleid gepasst. Aber jetzt, wenn der Messias da ist, dann braucht es das nicht mehr. Also wohlgemerkt gesagt in der Zeit, wo Jesus da ist. Wir sind ja jetzt praktisch eins weiter schon wieder. Und auch das zweite Gleichnis, das sicherlich viele von Ihnen und euch kennen. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Jesus hat einen Blick für seine Zuhörer. Nach den Nähern, den Schneidern, sind jetzt die Winzer dran. Was alt und was neu ist, das wird hier auch wieder aufs Fasten gedeutet. Das Fasten, das war ja so die Sehnsucht nach dem Messias, nach der Erlösung, nach besseren Zeiten. Und jetzt ist es für die Jünger die Realität. Jesus, der ist da. Die Weinschläuche, habe ich mir sagen lassen, die sind am Anfang damals noch recht flexibel gewesen. Die waren irgendwie aus Ziegen- oder Schafshaut. Und mit der Zeit wird es dann irgendwie porös und fest. Und wenn man dann neuen Wein da reinschüttet, dann wird es ziemlich schnell spröde und auch rissig. Geht es jetzt darum, irgendwie das Jüdische als erledigt zu kennzeichnen und das alles irgendwie so hinten rüber zu werfen? Ich glaube, das wäre eine gefährliche Fehldeutung. Denn Jesus spricht hier nicht vom alten Bund, er spricht hier nicht vom Judentum. Und das wäre, glaube ich, das Gefährlichste, was wir tun könnten, da jetzt mit dem Volk Gottes abzuschließen. Wir sind eingepfropft in den Ölbaum. Ein drittes Gleichnis, mit dem rundet dann Jesus seine Antwort ab. Er sagt nämlich, und niemand, der vom alten Wein trinkt, der will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Milder bedeutet also milder bekömmlich, leichter bekömmlich. Wieder diese Gewohnheiten. Alt ist nicht automatisch schlecht und neu nicht automatisch gut. Und doch hinterfragt Jesus hier die Praxis der Pharisäer. Was, wenn euer Messias wirklich irgendwann mal kommt? Merkt ihr das überhaupt? Kriegt ihr das mit? Und ich frage mich zugleich, bin ich denn bereit, wenn Gott was Neues in meinem Leben tun will, wenn Gott was Neues vorhat, wenn er mich nicht die alten, eingespurten Wege gehen lassen will, sondern Neues vorhat. Ich glaube, vor dieser Gefahr warnt uns diese Reihe der Gleichnisse. Und sie zeigen zugleich, wo Jesus kommt, da ist Freudenzeit. Da darf Freudenzeit bei uns sein. Es hat im Kleinen bei Levi begonnen und er hat seine Freunde eingeladen und diese Kettenreaktion ausgelöst. Das hat Kreise gezogen, beim Mahl von Levi zu Hause und dann mit den Jüngern, die immer weitergegangen sind. Also eine Kettenreaktion, bei der die Unbeteiligten Jesus begegnet sind, wie so ein Dominoeffekt, wo der erste Stein fällt und dann wird es immer größer. Und den größten Stein, den hat Jesus dann selbst ja weggewälzt. Den Tod am Kreuz von Golgatha. Eigentlich ein Grund zur Freude für diese Freudenzeit. Amen. Ich bete. Jesus Christus, danke für dein Wort an diesem Abend. Danke, dass du bei Levi den ersten Schritt gemacht hast und dass du es auch in unserem Leben gezeigt hast. Danke für das Geschenk des Glaubens, dass wir glauben dürfen, dass wir zu dir gehören. Und darum beten wir jetzt, Herr, für die Menschen in unseren Familien, in unserem Umfeld, in unserem Freundeskreis, die dich noch nicht kennen. Schenk du doch auch bitte ihnen so eine Begegnung, vielleicht so eine Dominosteinbegegnung, eine kleine Sache, die immer mehr Kreise zieht und immer mehr Menschen damit hineinnimmt, wo was ins Rollen kommt, durch dein Wort, durch Musik, durch eine Begegnung, durch einen Vers, den man vielleicht liest. Wir bitten dich auch um offene Herzen für Menschen, die verloren erscheinen und die nicht unseren Maßstäben entsprechen. Du liebst sie, Jesus, jeden Einzelnen. Und ich bitte dich, dass du mein und unser Herz weit machst, dass wir Menschen da nicht an den Türen und Toren unserer Gemeinden und Gemeinschaften abweisen. Hilf uns, dass wir immer wieder neu, ja, Buße tun und deine Vergebung annehmen, die Kraft deiner Vergebung. Wir danken dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und dass du den Tod besiegt hast und dass der Vater dich von den Toten auferweckt hat. Und schon jetzt freuen wir uns, Gott, auf dieses große himmlische Festmahl, wo wir dann irgendwann mal alle in deiner Ewigkeit sein werden. Und bis das passiert, beten wir mit deinen Worten und sprechen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diesen Abend als die Gesegneten des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.